Der Tag in Schleswig-Holstein. Nachrichtenpodcast.
Die Ampel ist Geschichte, der Termin für die vorgezogene Bundestagswahl steht und wir sind schon mittendrin im Wahlkampf. Wie hart der werden könnte, dazu gab es heute einen kleinen Vorgeschmack. Der Kanzler hat eine Regierungserklärung im Bundestag abgegeben und die Opposition hat darauf reagiert. Dann war der Fall des Terrorverdächtigen aus Elmshorn heute Thema im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags. Auch da schauen wir genauer hin. Und wir hatten heute Besuch bei uns im Landesfunkhaus, Anlass der ARD-weite Jugendmedientag. Ich bin Sabrina Prinzen, moin. Es ist hoch hergegangen, heute im Bundestag. Kanzler Scholz hat eine Regierungserklärung abgegeben und Unionskanzlerkandidat Merz reagierte mit scharfen persönlichen Angriffen. Anja Günther fasst den Schlagabtausch zusammen.
Der Bundestagswahlkampf hat begonnen. Das machten die Regierungserklärung von Kanzler Scholz und die Erwiderung von Oppositionsführer Merz im Bundestag deutlich. Es ging um Kompromisse, Konzepte und passende Konsequenzen. Scholz nannte in seiner Rede das Aus der Ampelkoalition und die Entlassung von Finanzminister Lindner vor einer Woche richtig und unvermeidlich. Gleichzeitig warnte er vor einer Spaltung des Landes und rief die im Bundestag vertretenen demokratischen Parteien zur Zusammenarbeit auf.
Mein Appell an dieses Haus, lassen Sie uns da, wo wir einig sind, auch einig handeln. Es wäre gut für unser Land.
Der Kanzler bekräftigte zudem, dass er am 16. Dezember im Bundestag die Vertrauensfrage stellen will, um den Weg zur Neuwahl am 23. Februar freizumachen. Unionsfraktionschef Merz warf Scholz vor, die aktuelle Lage falsch einzuschätzen. Der Kanzler habe nicht verstanden, was in diesem Land los sei.
Das, was Sie hier vorgetragen haben, Herr Bundeskanzler, ist nicht von dieser Welt. Sie leben offensichtlich in Ihrem eigenen Kosmos, in Ihrer eigenen Welt. Sie haben nicht verstanden, was draußen im Lande im Augenblick geschieht.
Merz kritisierte, dass Scholz aus dem Ampelaus vor einer Woche keine schnellen Konsequenzen gezogen und nicht sofort die Vertrauensfrage gestellt habe.
Die mutmaßlichen islamistischen Anschlagspläne eines 17-jährigen Jugendlichen aus Elmshorn. Sie waren heute Thema im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags. Die leitende Oberstaatsanwältin aus Flensburg, Stefanie Grob, stand dort Rede und Antwort. Herr Axel Kröske, du hast die Befragung verfolgt. Gibt es denn neue Erkenntnisse in dem Fall?
Ja, durchaus ein paar wichtige Details. Eine unbekannte Kontaktperson im Ausland spielte wohl eine entscheidende Rolle. Und zu den Plänen, die waren wirklich noch unkonkret. Ein Vorbild für den 17-Jährigen sei zwar der Anschlag von Nizza gewesen, sagte die Oberstaatsanwältin, dort, wo 2016 ein LKW in eine Menschenmenge raste. Damit habe sich der Terrorverdächtige beschäftigt. Und ein LKW sei auch eine Möglichkeit gewesen, mehr aber nicht. Er wollte, so die Oberstaatsanwältin, nur möglichst viele Menschen töten, um den Märtyrertod zu sterben und ins Paradies zu gelangen. Und zwar im Dezember oder Januar. Ob auf einem Weihnachtsmarkt, bei einem Fußballspiel, Konzert, auf einem Bahnhof oder sonst wo. All das sei noch nicht festgelegt gewesen.
Die Behörden hatten den jungen Mann ja schon länger beobachtet. Warum jetzt aber die Festnahme, wenn die Pläne gar nicht konkret waren?
Die Entschlossenheit des 17-Jährigen war wohl doch gewachsen. Die Pläne seien erst jetzt, im Juristendeutsch, hinreichend konkret gewesen. Und das ist natürlich bemerkenswert, denn er wusste ja, dass die Behörden, so wie die Oberstaatsanwältin es formulierte, ihn auf dem Radar hatten. Im Ausschuss wurde ein SEK-Einsatz im März erwähnt, nach dem Hinweis eines ausländischen Nachrichtendienstes. Und seitdem soll sich der 17-Jährige weiter radikalisiert haben.
Und wie geht's jetzt weiter in dem Fall?
Erstmal wird noch weiter ermittelt. Sollte es zu einer Anklage kommen, könnten bis zu einer Hauptverhandlung noch einige Monate vergehen. Es gilt das Jugendstrafrecht. Im Falle einer Verurteilung droht ihm dann eine maximale Haftstrafe von 10 Jahren. Und schon jetzt ist abzusehen, dass die Verhandlungen dann weitgehend nicht öffentlich laufen.
Und jetzt weitere Meldungen, kurz zusammengefasst. Kleinere Parteien, die zurzeit nicht im Bundestag sind, fordern, dass die Hürden gesenkt werden, was die Zulassung zur vorgezogenen Wahl im Februar angeht. In einem offenen Brief verlangen 8 Kleinparteien, dass zum Beispiel weniger Unterstützungsunterschriften dafür notwendig sind. Zu diesen Parteien gehören in Schleswig-Holstein unter anderem die Piraten, die Ökologisch-Demokratische Partei und die Tierschutzpartei. Es ist kein Aufschwung in Sicht. Die sogenannten Wirtschaftsweisen rechnen auch im kommenden Jahr nicht damit, dass die Wirtschaft spürbar wächst. Aus dem Jahresgutachten geht hervor, dass die Experten mit einem Mini-Wachstum von 0,4% rechnen. Wer einen Brief verschicken will, muss dafür ab dem kommenden Jahr mehr zahlen. Ein Standardbrief soll ab Januar 95 Cent kosten, 10 Cent mehr als jetzt. Auch andere Produkte sollen teurer werden, schlägt die Deutsche Post vor. Das letzte Wort hat die Bundesnetzagentur. Sie muss die Erhöhung genehmigen. Es sind nur noch wenige Wochen bis Weihnachten und viele fangen so langsam an, sich Geschenke zu überlegen. Die deutsche Logistikbranche warnt jetzt vor Lieferengpässen im Weihnachtsgeschäft. Der Vorstandssprecher des Bundesverbandes befürchtet, dass sich durch knappe Lkw-Kapazitäten die Transporte in die Länge ziehen könnten. Der Unternehmensverband Logistik Schleswig-Holstein mit Sitz in Neumünster sieht die Situation entspannter. Dazu Geschäftsführer Thomas Racco.
Schleswig-Holstein ist insoweit gut aufgestellt, dass wir mittelständisch geprägte Familienunternehmen haben, die diese Verteilerverkehre dann in Schleswig-Holstein sicherstellen werden. Zwar ist der Fachkräftemangel auch bei uns sehr ausgeprägt, aber wir werden das Weihnachtsgeschäft schon wuppen.
Verzögerungen bei der Zustellung von Waren kann Racco zwar nicht ausschließen, er geht aber nach eigenen Angaben davon aus, dass alle Geschenke rechtzeitig unterm Weihnachtsbaum liegen werden. Wie werden eigentlich Nachrichten beim NDR gemacht? Wie arbeiten wir hier im Landesfunkhaus in den Bereichen Fernsehen, Hörfunk und Online? Genau das wollten wir heute zeigen zum ARD-weiten Jugendmedientag. Bei uns in Kiel hatten wir 30 wissbegierige Kinder von der Holstenschule in Neumünster zu Gast. Und meine Kollegin Andrea Schmidt hat sie begleitet.
Los ging es mit einer Führung durch das Landesfunkhaus. Das Fernsehstudio, die Kameras und Scheinwerfer, all das faszinierte die jungen Schüler am meisten. Auch die Online-Redaktion wurde angesehen. Den NDR-Journalisten ging es darum zu zeigen, wie seriöse Nachrichten gemacht werden. Aber verfolgen Schüler überhaupt Nachrichten?
Eher nicht. Ich bekomme manchmal nur was mit, wenn meine Eltern das irgendwie, also jetzt irgendwie Nachrichten gucken.
So wie der 14 Jahre alten Melia Rea aus Neumünster geht es fast jedem ihrer Mitschüler. Wenn Nachrichten, dann eher über TikTok und Instagram. Viele betonten aber, dass sie nicht alles glauben. Es wurde viel diskutiert über Schlagzeilen, gute Bilder und über Emotionen. Sein Fazit des Jugendmedientages fasst der 13-jährige Paul Schütt so zusammen.
Ich fand es sehr schön, dass wir einen Einblick bekommen konnten, wie alles hinter den Kulissen ist. Und auch beim Nachrichtenraum, dass man das gar nicht mehr so mit Menschen machen muss, dass alles mit Joysticks und mit Knöpfen kontrolliert wird.
Was alle Schüler am Ende toll fanden, sie können sich jetzt viel besser vorstellen, wie wir beim NDR arbeiten und wie Nachrichten entstehen.
Der Tag in Schleswig-Holstein. Nachrichtenpodcast.